Ja, am Anfang möchte ich so eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte ist eine wahre Begebenheit. Das ist wichtig, das zu betonen, weil man das nicht glaubt, wenn man das hört. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal etwas gehört hat von Larry Walters. Wer hat schon mal was von Larry Walters gehört? Genau. Einige aus der Jugend in Itzstein haben da schon mal was von gehört. Und Markus auch. Larry Walters war ein Durchschnittsamerikaner, der ein Durchschnittsleben lebte, ohne große Aufregungen, ohne große Besonderheiten. Das ging so seine ganze Zeit lang, bis er eines Tages auf eine ganz außergewöhnliche Idee kam. 1982 war das, dass er seinen Traum vom Fliegen wollen sich endlich erfüllte. Er stellte sich seinen Gartenstuhl in seinen kleinen Garten im Hinterhof, band diesen Gartenstuhl mit vielen Seilen, band an seinen Gartenstuhl viele Seile und verankerte sie im Boden, nahm 45 Wetterballons, wir sehen das hier, Wetterballons, diese Größe, man kann so daneben einen Menschen erkennen, füllte sie mit Helium, band sie an seinen Gartenstuhl, nahm sich ein paar Sandwiches mit, eine Schrotflinte und ein Sixpack Bier. Sie sehen hier Larry Walters in seinem Gartenstuhl. Und dann gab er seinen Freunden ein Zeichen, die Seile zu kappen. Was er vorhatte, war, für einige Stunden 10 Meter über seinem Garten zu schweben und sich die Welt ein wenig von oben anzuschauen, also ein wenig mehr Überblick zu haben, als er als Durchschnittsamerikaner bisher hatte. Allerdings war er nicht sonderlich gut in Physik, hat nicht gut aufgepasst, sonst hätte er wissen müssen, dass 45 Wetterballons mit etwas über einem Kubikmeter Helium jeweils bei 10 Metern nicht Halt machen. Als also diese Seile gekappt wurden, ging dieser Gartenstuhl mit den Ballons wie eine Rakete nach oben. Machte bei 10 Metern nicht Halt, bei 50 Metern auch nicht, bei 500 Metern auch nicht. Erst bei 5000 Meter, in 5000 Meter Höhe, kam dieser Gartenstuhl mit Larry Walters und den Sandwiches und den Sixpack und seiner Schrotflinte zum Stehen. 5000 Meter Höhe. Die Schrotflinte hatte er natürlich dabei, um irgendwann nach einiger Zeit, wo er dann keine Lust mehr hatte, in 10 Meter Höhen über seinem Grundstück zu schweben, wollte er einige Ballons zerschießen, so dass er wieder leicht sank. In 5000 Meter Höhe hatte er überhaupt keinen Mut mehr, auf irgendwas zu schießen. Also verbrachte er dort, übrigens mitten in dem Einflugkorridor des Los Angeles Airports, 14 Stunden in ziemlich eisiger Kälte. Und ein Funkspruch hieß zum Beispiel von eines Piloten, der gerade so im Landeanflug war, aber eben noch ziemlich hoch: Ich habe hier gerade einen Typen im Gartenstuhl gesehen mit einer Schrotflinte. Und jeder andere Funkspruch begann mit den Worten: Sie werden es nicht glauben, aber. Also 14 Stunden hat Larry Walters da oben verbracht, bis er dann irgendwie seinen ganzen Mut zusammennahm und doch ein paar Ballons zerschoss und ganz langsam sank. Er blieb dann irgendwann in einem Stromkabel, also in der Hochspannungsleitung, hängen. Es hat ihm nicht viel gemacht, weil er den Boden nicht berührt hat. Man hat dann halb Los Angeles lahmlegen müssen, die Stromversorgung, um ihn da runterzuholen. Dann hat man ihn in Handschellen abgeführt. Ein Sprecher der Luftfahrtgesellschaft hat gesagt: Wir glauben, dass er gegen irgendein Luftfahrtgesetz verstoßen hat. Und wenn wir herausgefunden haben, gegen welches, werden wir ihn anklagen. Man hat ihn abgeführt, Reporter natürlich, das war natürlich das Ding an diesem Tag. Reporter haben ihn gefragt: Herr Walters, warum haben Sie das gesagt? Und daraufhin sagte Larry Walters: Ein Mensch kann doch nicht einfach nur rumsitzen. Ein Mann oder ein Mensch kann doch nicht einfach nur rumsitzen. Das war der Beweggrund, warum Larry Walters wie eine Kanone in 5000 Meter hoch schoss. Es war nicht so geplant. Er hat es auch nicht so ganz berechnet. Aber er hatte die Schnauze voll sozusagen vom Rumsitzen, von seinem Durchschnittsleben. Er hatte zwar keine Ahnung, was die Wetterballons mit ihm machen und in welche Situation sie ihn bringen, dass er Flugzeugen ins Cockpit winden kann, aber er hat gespürt, dass er nicht zum Rumsitzen geschaffen ist. Und dass das ein bisschen zu wenig ist für sein ganzes Leben. Und eigentlich ist das eine ganz kluge Erkenntnis. Zum Rumsitzen bin ich nicht geschaffen. Nur hat er die falschen Schlüsse gezogen. Also wir sind auch nicht zum Rumsitzen geschaffen. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie Wetterballons ausverkauft sind. Ich weiß nicht, wo man die kriegt, im Internet sicherlich. Rumsitzen ist nichts. Das lehrt uns übrigens auch schon die Medizin. Rumsitzen macht krank. Wer nur rumsitzt, bekommt zum Beispiel Blutverfettung. Das führt zu Herzinfarkten und zu Schlaganfällen. Zu wenig Bewegung macht uns krank. Da wird der Kreislauf nicht mehr richtig auf Vordermann gebracht. Aber nicht nur körperlich macht uns Rumsitzen krank, sondern auch innerlich. Wer nur rumsitzen will, weil ihm entweder nichts anderes einfällt oder weil er nichts anderes will, der verfehlt letztendlich das Leben, zu dem Gott ihn geschaffen hat. Wir sind nicht dazu geschaffen, so dem alltäglichen Trott nachzugehen, der sich in Arbeiten, Essen, Schlafen, ein bisschen Fernseh gucken und einmal im Jahr einen Urlaub erschöpft. Wir sind noch nicht mal dazu geschaffen, einem christlichen Trott zu verfallen, der vielleicht daraus besteht aus Gottesdienstbesuch, Hauskreis, so ein bisschen Gemeindemitarbeit und dann ist auch genug. Das hat mal ein Mitarbeiter einer Gemeinde gesagt, als er gefragt wurde, ob er nicht Interesse hätte, in so einer Randgruppenarbeit mitzumachen, sich da zu investieren. Da guckte er ganz entsetzt und sagte, ich will in Gottesdienst gehen, im Chor mitsingen und in den Himmel kommen. Und mit allem anderen lass mich bitte in Ruhe. Das ist so eine Art frommes und traditionelles Rumsitzen. Wir sind zu viel mehr geschaffen. Und dieses viel mehr beginnt mit etwas ganz Spannendem. Und zwar ist das die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist so ziemlich das Gegenteil von Rumsitzen. Das ist unsere Berufung. Das ist deine Berufung. Und das ist auch das Gegenteil von einem Leben, in dem alles bis zum 90. Lebensjahr durchgeplant ist. Und da gibt es noch ein paar ganz waghalsige, die sagen, bis zum 108. Lebensjahr durchgeplant ist. Persönlicher Glaube, persönliche Christusbeziehung hat etwas von Abenteuer. Und beim Nachdenken über diesen Satz von Larry Walters, ein Mensch kann doch nicht nur rumsitzen, dachte ich, eigentlich könnte dieser Spruch auch von Jesus kommen. Ein Mensch kann doch nicht einfach nur so rumsitzen. Wir sind doch nicht zum Rumsitzen geschaffen. Ich weiß nicht, wer im Glauben an Gott und in Jesus und an Kirche vielleicht auch was von Abenteuer vermutet. In unserer Gesellschaft sind ja in der Regel Glaube, Kirche, wird nichts mit was Aufregendem verbunden. Eher etwas von gestern, eher etwas Langweiliges. Wir haben hier so einen wie Ula, der hat ein Handy dabei gehabt und immer wenn er zu lang warten musste beim Essen, dann hat er so einen Klingelton gehabt. Langweilig. Also Christsein ist nun wirklich nichts Langweiliges. Nämlich, wenn man genau hinschaut, wie Jesus ist und wie Jesus gelebt hat. Wenn man die Evangelien liest, dann stockt einem häufig der Atem. Dann stockt einem der Atem, was Jesus mit seinen Jüngern macht, was er ihnen zutraut. Dann stockt einem der Atem, welches Leben Jesus für die, die ihm nachfolgen, bereithält. Und was er mit uns vorhat. Langweilig und öde wird der Glaube nur dann, wenn ich als Zuschauer daran teilnehme. Wenn ich also in Distanz zu dem bleibe, um dem es geht. Wenn ich in Distanz zu Jesus Christus bleibe. Dann ist Glaube langweilig und öde, weil mir dann die persönliche Beziehung fehlt. Die persönliche Ansprache von Jesus an mich. Die persönliche Interaktion mit Jesus. Langweilig wird der Glaube dann, wenn er Kopfglaube ist. Das heißt, wenn er nicht zu einer Herzensangelegenheit wird, die nur in mein Hirn reingeht, aber nicht bis ins Herz kommt. Langweilig und öde wird der Glaube, wenn er nicht zu einer Liebesbeziehung zu Jesus wird. Und Kopfglaube heißt ja auch in der Regel, dass man so das abnickt, was so in der Bibel steht, glaubt das, was wahr ist, aber es hat keine Konsequenzen für mein konkretes und alltägliches Leben. Es hat keine Konsequenzen für meinen Montagmorgen. Dann wird Glaube irgendetwas, was öde und langweilig ist. Kopfglaube heißt zustimmend nicken, ohne dass Jesus mein Denken und meinen Lebensstil verändern kann, gestalten kann, erneuern kann. Also der Glaube muss praktisch werden, damit er lebendig wird. Und dass die Jünger das verstehen, dafür hat Jesus immer wieder gesorgt. Auf ganz überraschende Art und Weise. Und weil Jesus derselbe ist, wie er damals war, ist also echt damit zu rechnen, dass im Jahr 2010 uns Jesus herausfordert, unseren Glauben nicht nur zu denken, sondern zu leben. Ganz praktisch. Hin und wieder sorgt also Gott in unserem Leben dafür, dass Feuer in die Hütte kommt. Dass wir herausgefordert werden, etwas ganz Ungewöhnliches vielleicht auch zu tun, etwas Verrücktes. Nicht so im Stil nach Larry Walters, um des Verrückten willen, einfach mal was Verrücktes tun, sondern um zu erleben, dass Jesus lebt und dass Jesus ganz real ist in unserem Leben. Erfahrbar, erlebbar. Um zu erleben, wer sich Jesus anvertraut mit Haut und Haaren, der lebt das Leben, wozu er geschaffen ist. Ich lese uns jetzt eine Begebenheit. Das Bild deutet schon darauf hin, wer sich so ein klein wenig in der Bibel auskennt, könnte darauf kommen, um was für eine Begebenheit es sich handelt. Diese Begebenheit steht in Matthäus 14. Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Nach der neuen Genfer Übersetzung habe ich es hier vorne mitgebracht und Sie können das mitlesen. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er, "ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus, "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. "Herr", schrie er, "rette mich!" Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger", sagte er, "warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, "Du bist wirklich Gottes Sohn." Also das ist ja schon eine außergewöhnliche Situation. Die Jünger sind mitten im Boot, auf dem See, in enormen Schwierigkeiten. Und sie sind scheinbar so in Panik, dass sie anfangen, an Gespenster zu glauben. Ich weiß nicht, ob das üblich war. Sie meinten jedenfalls, ein Gespenst zu sehen. Jesus kommt ihnen also auf ziemlich ungewöhnliche Art und Weise entgegen. Aber Jesus lässt sie nicht in der Angst. Jesus hat nicht seinen Spaß daran, dass sie ihn nicht erkennen. Wir haben gestern dieses Stadtspiel gemacht und wir hatten als Mitarbeiter unseren Mordspaß daran, dass die Beuler uns nicht sofort erkannt haben. Das war so beabsichtigt. Jesus sagt nicht, jetzt jage ich den Jüngern mal einen Schrecken ein und komme auf dem Wasser entgegen. Jesus kommt, um die Jünger zu retten. Jesus kommt den Jüngern auf ungewöhnliche Art und Weise entgegen, so wie sie es nicht vermuten. Aber Jesus geht manchmal ungewöhnliche Wege auf uns zu. Wege, die wir nicht vermuten, die auch nicht in unser Denken und unsere Vorstellungen reinpassen. Wo wir vielleicht denken, nee, so ist Jesus nicht, das macht er nicht und so kommt er nicht. Wir wissen das ja, wie Jesus kommt und wie Jesus uns begegnet und begegnen darf. Und wenn er es nicht tut, dann ist er es nicht. Die Jünger haben Jesus so noch nie erlebt und haben dann gedacht, es ist ein Gespenst. Jesus geht manchmal ungewöhnliche Wege, um uns aus der Angst zu retten. um uns mitten in unseren Sorgen und unseren Schwierigkeiten und unseren Nöten zu begegnen. Also die Jünger schreien da vor Angst im Boot, weil es drunter und drüber geht. Und Jesus sagt, ich bin's, hab keine Angst. Und dann steht da nicht, und die Jünger hatten alle keine Angst mehr. Da steht nur was von Petrus. Petrus ist der Erste, der irgendwie die Fassung wiedergewinnt. Oder vielleicht aus dem Blickwinkel der Jünger völlig die Fassung verliert. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Typisch Petrus. Großmaul. Der meint, er könnte es irgendwie allen vormachen. Also ehrlich gesagt, finde ich es schade, dass die Reaktion der Jünger hier nicht in diesem Text steht. Wie die so darauf reagiert haben, nachdem Petrus das gesagt hatte. Sag mal, Petrus, spinnst du jetzt völlig? Du bist doch nicht Jesus. Du kannst doch nicht auf dem Wasser tun. Und außerdem, sowas Verrücktes macht man als ordentlicher Jünger nicht. Wer mit dem Feuer spielt, wird sich die Finger verbrennen. Wer auf dem Wasser geht, wird untergehen. Man meint, Petrus hat ebenso wenig in Physikunterricht aufgepasst wie Larry Waters. Ich weiß nicht, wie die Reaktion der Jünger war. Jedenfalls passieren hier bei dieser Geschichte ganz wichtige Dinge, die ich für ganz wichtig halte für unser Christsein, für unser Leben mit Jesus. Für ganz wichtig. Und der erste Punkt ist, dass bei Jesus Unmögliches möglich wird. Die Jünger sehen also, dass Jesus auf dem Wasser geht. Nachdem er gesagt hat, kein Gespenst, ich bin's. Die sehen, dass bei Jesus was geht, was eigentlich gar nicht geht. Dass Jesus irgendwie das Unmögliche möglich macht. Und da gibt es zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Und zwar erstens, er hat Wege, wo wir keinen Ausweg sehen. Und Jesus sagt, hab keine Angst. Und diese beiden Dinge sind doch die beste Voraussetzung, um Jesus voll zu vertrauen, oder? Jesus hat Wege, wo wir keine Wege sehen, und er sagt zu uns, habt keine Angst. Was Besseres gibt's nicht, um Jesus zu vertrauen. Nun ist das leicht zu glauben, wenn man in Sicherheit sitzt. Leicht zu glauben, wenn man so am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzt und da kann man sagen, ja, ist auch wirklich wahr. Ich vertraue auch. Wir haben jetzt, einige haben das vielleicht eben schon mitgekriegt, als BUler so ein kleines Spielchen vor, dass Vertrauen wirklich auch was wagen bedeutet. Ich möchte jetzt mal die bitten, die ich eben so ausgesucht habe und die dich gemeldet haben, nach vorne zu kommen und so ein kleines Vertrauensspielchen zu machen. Die Nina hat sich bereit erklärt, hier dieses Vertrauensspielchen vor allen Dingen mitzumachen. Dafür gehört schon mal ein Applaus, schon mal im Vorhinein. Nina wird sich auf den Tisch stellen und wird sich jetzt rückwärts fallen lassen. Und zwar in die Arme von 2, 4, 5, von 10, 12 bis 14-Jährigen. Also das finde ich schon mutig. Und ja, seid ihr fertig?
Ja.
Okay, dann genau, super. Sehr schön. Bleibt stehen. Genau. Und du kannst dich hinsetzen. Das war super. Jetzt hätte ich gerne noch mal einen Freiwilligen aus der Gemeinde. Wer traut sich, sich fallen zu lassen? Ja, da hinten, wunderbar. Genau, vielen Dank. Und sehe nicht. Genau, es geht super. Also das nenne ich doch mal hier. Ganz herzlichen Dank. Und seid ihr fertig?
Ja.
Gerade nicht so machen, das geht schief. Nur gerade und mit steifem Rücken, das geht gut. Okay. Ganz steif. Okay, fertig und los. Ja, super. Vielen Dank. Wir können das wieder setzen. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auf BU-Freizeiten ist das ein beliebtes Spielchen. Ich meide in der Regel BU-Freizeiten, wo sowas gemacht wird. Oder schicke dann andere vor, wie jetzt. Aber es kostet schon richtig Mut, da oben zu stehen und sich blindlings nach hinten fallen zu lassen. Sich völlig in die Hände und die Arme anderer zu begeben. Man weiß in der Regel, das geht gut, weil die dahinter stehen und wirklich einem auffangen. Und wenn man es gesehen hat, dass es gut geht, ist das noch ein Ansporn mehr zu vertrauen. Trotzdem ist es was anderes, wenn man auf der Kante steht und sich fallen lassen muss. Also es ist leicht zu glauben, wenn man es bei anderen sieht, aber doch nochmal erheblich was anderes, wenn man dann auf der Kante steht. Es ist schwer, sich selbst zur Verfügung zu stellen. Es kostet Überwindung und der Blutdruck geht nach oben und der Puls auch. Aber eigentlich macht genau das Christsein aus. Dieses, sich in die Hände von Jesus zu begeben, sich fallen zu lassen. Bei Jesus wird Unmögliches möglich. Er hat Wege, wo wir keinen Ausweg sehen. Er sagt, hab keine Angst. Beste Voraussetzungen, um zu vertrauen. Und das Zweite, worauf es ankommt, was hier in der Geschichte deutlich wird, auf die Bereitschaft. Das macht uns Petrus vor. Wird ja oft so als der zweifelnde oder sinkende Petrus bezeichnet. Also so vielleicht ein bisschen typisch deutsch. Die Überschriften kommen ja nicht von aus der Bibel heraus, sondern später drüber. Das ist der sinkende Petrus, der nicht genug Glauben hat. Ich wäre froh, wenn ich so viel Glauben hätte, dass ich ausgestiegen wäre. Petrus hat die Bereitschaft. Er sagt, Jesus, wenn du willst, ich mach's. Wie da hinten der nette Herr, der sagt, ich bin bereit. Ich stelle mich auf die Kante. Ich weiß nicht, wer so schnell sonst noch die Hand gehoben hätte. Es war ein bisschen zögerlich, wenn ich das so von hier oben beobachtet habe. Petrus ist bereit. Er will nicht einfach nur rumsitzen. Er will zu Jesus. Und wenn es heißt, auf dem Wasser zu gehen. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus Leute sucht, die sagen, Jesus, ich bin bereit zu tun, was du sagst. Ich will nicht einfach nur rumsitzen. Ich will aufstehen aus meinem Sessel. Ich will meine bequemen Sicherheiten aufs Spiel setzen. Meine eigene Bequemlichkeit opfern, wenn du das willst. Ich bin bereit, hinter mir zu lassen, was mir Halt gibt, woran ich mich sonst im Leben klammere. Ich will tun, was du sagst, selbst wenn es meine Möglichkeiten übersteigt. Das macht eigentlich Christsein aus, dass ich mich auf Jesus verlasse, nicht auf meine Möglichkeiten. Und dann ist es ja tatsächlich passiert. Jesus geht darauf ein. Das ist der dritte Punkt. Wenn wir die Bereitschaft haben, und damit fängt alles an, damit fängt das Christsein an, mit der Bereitschaft, sich auf Jesus einzulassen. Und damit fängt eigentlich jeder neue Tag wieder an, zu sagen, Jesus, heute will ich tun, was du sagst. Dann können wir sicher sein, dass Jesus uns aus der Sicherheit herausruft. Dass Jesus diese Bereitschaft annimmt. Und Jesus sagte hier bemerkenswerterweise nur ein Wort. Komm. Jesus macht keine langen Erklärungen. Er sagt einfach, komm. Nur zur Erinnerung, Petrus sollte aufs Wasser, raus aus dem Boot, er sollte sich nasse Füße holen. Und Jesus sagt nicht, Petrus, du bist nicht Gott, ich aber. Du kannst es nicht, ich aber. Und weil du nicht Gott bist, wird das bei dir nicht klappen. Du kannst das nicht. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf und bleib mal bescheiden und mach hier nicht mal den großen Glaubensheld. Und jetzt wagt man nicht zu viel. Nein, Jesus sagt einfach nur, gut, Petrus, komm. Und damit traut er Petrus zu, dass das möglich wird, dass Petrus auf dem Wasser gehen kann. Und das ist der vierte Punkt. Jesus traut uns etwas zu. Und er sagt nicht, hey Petrus, du bist ja ein Cooler. Und wenn du so davon dir überzeugt bist, dann wirst du es wohl auch schaffen. Da bin ich ja mal gespannt. Und dass Jesus sich dann aufs Wasser stellt, die Arme verschränkt und sagt, so jetzt Petrus, jetzt zeig mal, was du kannst. Jesus traut uns etwas zu, weil er weiß, dass es auf ihn ankommt. Er weiß, der Petrus kann von sich aus nie im Leben auf dem Wasser gehen. Aber er weiß, dass Petrus sich auf ihn verlässt. Nicht weil Petrus ein Superjünger ist, kann er auf dem Wasser gehen, sondern weil Jesus sagt, komm. Der Petrus sagt ja auch nicht, hör Jesus, ich komme dir jetzt mal auf dem Wasser entgegen und springt raus. Und dann er sagt, wenn du es mir sagst, dann will ich gehen. Dann will ich das Boot verlassen, wenn du es mir sagst. Vorher nicht. Und das ist gut, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte das tun, was du sagst. Ich möchte hier nicht den Glaubenshelden spielen. Ich möchte nicht vor anderen irgendwie toll dastehen. Ich möchte das nicht aus irgendwelchen anderen Gründen machen, sondern ich möchte das tun, was du sagst. Und das möchte ich dann tun. Auch wenn es heißt, dass der Boden unter meinen Füßen unsicher wird. Wenn Jesus jemanden aus der Komfortzone ruft, dann weiß Jesus, dass der Boden total unsicher werden kann. Und dann weiß er auch, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber Jesus traut uns etwas zu tun, was er sagt, weil er dafür sorgt, dass wir dabei nicht untergehen. Und das ist auch wirklich zum Staunen. Das finde ich total zum Staunen und auch etwas, was froh macht, was mich total hoffnungsvoll werden lässt, dass Jesus mir was zutraut. Dass Jesus mir zutraut, dass bei mir Unmögliches möglich werden kann, weil er dafür sorgt. Dass ich mich nicht immer im Sicherheitsbereich aufhalten muss, dass ich nicht immer in der Komfortzone sitzen bleiben muss, sondern dass ich tun kann, was Jesus sagt. Und er sorgt dafür, dass es gelingt. Und er lässt mich erleben, Unmögliches wird möglich. Und dann passiert ein ganz wichtiger Schritt, die Komfortzone verlassen. Also, Petrus hat die Bereitschaft, Jesus ruft und traut ihm dadurch was zu und dann macht's Petrus tatsächlich. Er steht auf und setzt seinen Fuß mitten aufs Wasser in diesen Sturm. Er hätte es bequemer haben können. Niemand hat ihm gesagt, Petrus, so jetzt mach doch mal was. Er ist von selbst drauf gekommen, zu tun, was Jesus sagt. Und er geht auf dem Wasser. Und das ist ja eigentlich nicht möglich. Menschlich und naturwissenschaftlich ist das nicht möglich. Aber Petrus erlebt das, was er trägt. Jesus macht's möglich. Und das Bemerkenswerte ist ja auch, dass Petrus der einzige der Jünger ist, die im Boot sitzen, die dieses Risiko eingehen. Die tatsächlich den sicheren Boden unter den Füßen verlassen, die aussteigen auf das Wort von Jesus hin und aufs Wasser gehen, unsicheren Boden betreten. Und nur Petrus ist es, der erlebt, dass das Vertrauen auf Jesus wirklich trägt. Nur er weiß aus Erfahrung, selbst wenn es schief geht, Jesus rettet mich, Jesus lässt mich nicht untergehen. Selbst wenn ich Fehler mache, sagt nicht Jesus, tja, Pech gehabt. Fehler geht nicht. Die anderen könnte man so ein bisschen als Boothocker bezeichnen. Sie gehen lieber kein Risiko ein. Die schauen lieber mal, was so passiert, wenn andere das tun, was Jesus sagt. Die gucken mal, ob Petrus absäuft, ob er nicht doch nasse Füße bekommt. Und sind vielleicht auch ganz beeindruckt. Geht uns ja manchmal vielleicht auch so, wenn Missionare kommen und erzählen so von ihrer Arbeit und von den Dingen, da sind wir schwer beeindruckt und finden das auch toll. Und manchmal sagen wir das dann auch, ich habe das schon selbst gesagt, ich könnte das nicht. Nicht jeder ist dazu berufen, in die Mission zu gehen oder irgendwelche krassen Dinge zu tun. Aber jeder ist dazu berufen, zu tun, was Jesus ihm sagt. Und die Bereitschaft zu haben, und diesen Ruf zu hören und die Komfortzone zu verlassen, wenn Jesus das möchte. Und dazu sind wir berufen, damit wir erleben, auf Jesus ist Verlass in allen Lebenslagen. Da wird möglich, was vorher unmöglich war. Natürlich ist es einfacher, in der Tat einfacher, auf dem Sessel an Jesus zu glauben. Lieber kein Risiko einzugehen, dann kann ja auch nichts schiefgehen. Aber Jesus veranstaltet mit Petrus hier so eine Art Trainingscamp. Dass Petrus hier so ein paar Schritte auf dem Wasser geht, ist an sich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Petrus erlebt, auf Jesus kannst du dich verlassen. Ganz sicher. Also, Jesus veranstaltet hier ein Trainingscamp für die Jünger und Petrus macht voll mit. Vertrauen, Christsein heißt Jesus vertrauen. Und Vertrauen heißt nachfolgen und nachfolgen heißt tun, was Jesus sagt, auch wenn es unmöglich scheint oder auch emotional nicht zuzumutbar ist. Jesus nachfolgen heißt die Komfortzone verlassen. Nun stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich Komfortzone? Was ist denn so unser sicheres Boot? Ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen, von euch heute Morgen schon so eine Ahnung hat. Oh, Komfortzone ist bei mir das und das. Komfortzone ist mein Geldbeutel vielleicht. Da aufs Wasser zu gehen, das gelingt mir nicht. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Das ist vielleicht schwierig zu sagen, ich gebe im Vertrauen auf Jesus für Menschen, die in Not sind, zum Beispiel für Menschen auf den Philippinen nach dieser Flutkatastrophe. Ich gebe da mehr als in meine Komfortzone das zulässt, damit dort Menschen ein menschenwürdiges Leben leben oder auf Haiti. Komfortzone kann sein, dass ich in eine Beziehung drinstecke, die schwierig ist und die Gott eigentlich auch gar nicht möchte. Beziehung zwischen Mädel und Jungs, wo ich denke, eigentlich ist das hier nicht das, was Gott will, ich weiß das. Aber ich will das auch gar nicht lassen und möchte das gar nicht. Komfortzone kann sein, dass ich so über meine Zeit selbst verfügen will und eigentlich keine Lust habe, Zeit zu investieren. Zum Beispiel der Mutter zu helfen, die krank ist und die das mit dem Wäschewaschen, mit dem Kochen, mit dem Kinderhüten überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommt. Zeit zu investieren in Menschen, die in Not sind und die vielleicht jemanden brauchen, der einfach nur ihnen zuhört oder der ihnen ganz praktisch hilft, wo es vielleicht mich etwas kostet, dass ich ein Wochenende nicht wegfahren kann, dass ich einen Abend nicht frei habe, sondern dadurch investiere. Und es kann bis dahin gehen, dass ich auf Karriere verzichte, um Zeit zu haben, für Jesus zu leben, Kraft und Geld für ihn einzusetzen, weil ich weiß, da hat Jesus mir etwas gesagt, nicht irgendwie um was Verrücktes zu tun, sondern weil Jesus zu mir gesprochen hat, weil ich merke, immer wieder kommt das, und das lässt mir keine Ruhe, dass Jesus möchte, dass ich besondere Wege gehe, dass ich etwas zurücklasse, dass ich rausgehe aufs Wasser. Was Petrus erlebt, das erleben wir nur, wenn wir Jesus tatsächlich unsere Bereitschaft signalisieren, uns aus der Komfortzone rufen zu lassen. Wenn wir sagen, Jesus, was du mir sagst, das tue ich. Und wenn wir es dann auch tun, das heißt wirklich den Schritt auch auf unsicheren Boden wagen, wenn wir wirklich ein Risiko eingehen. Das ist nicht einfach. Und dazu braucht es Gemeinde. Menschen, die sich gegenseitig dazu ermutigen. Dazu ermutigen, nicht, erwart mal nicht so viel und stör mich mal nicht mit deinem ständigen Fragen, was Gott will. Hinterfrag mal nicht mein Gewissen, sondern, hey, lass uns gemeinsam tun, was Jesus will. Lass uns gemeinsam dazu ermutigen. Lass uns gemeinsam dazu unterstützen. Das ist das Leben, was Jesus sich vorstellt. Wozu wir geschaffen sind. Ein Leben im Vertrauen auf Jesus, im Alltag, im wirklich wahren Leben. Ein Leben, in dem wir erleben, Jesus macht's möglich, was unmöglich aussah. Und letztlich ein Leben, damit hört ja diese Begebenheit auf, in dem wir Jesus anbeten, neu ins Staunen kommen, in dem wir erleben, Jesus ist wahrhaftig Gottes Sohn. Jesus ist wahrhaftig der, auf den es sich lohnt, sein ganzes Leben zu werfen, sich fallen zu lassen, voll in Jesu Arme fallen zu lassen. Und dabei gibt es Situationen und wird es Situationen geben, in denen wir unsicher werden. Aber da greift Jesus zu und hält uns so, wie er Petrus hält. Ein Mensch kann doch nicht nur einfach so rumsitzen. Gute Erkenntnis. Aufstehen und gehen, wenn Jesus ruft. Bereitschaft signalisieren. Sagen, hey, Jesus, ich will so gern tun, was du willst. Ich sag das so ein bisschen mit Luft anhalten, weil ich ein bisschen Angst habe, was da passieren könnte. Aber ich will mich auf dich verlassen und will erleben, dass das Wasser trägt. Dazu sind wir geschaffen. Und wir brauchen dazu die gegenseitige Ermutigung. Ich wünsche mir, dass wir uns in den BU-Gruppen, in den Gemeinden, aus denen wir herkommen, dazu ermutigen, Jesus nachzufolgen und aus dem Boot auszusteigen, wenn es dran ist. Amen.